Leider wird Sucht und Abhängigkeitserkrankung immer häufig noch als Charakterschwäche gesehen. Und es ist schon lange anerkannt als psychische Erkrankung. Diese Menschen brauchen eine helfende Hand, eine Hilfestellung. Und wenn sie die bekommen, können auch diese Menschen wieder selbstbestimmt einen Alltag leben.
Willkommen in der Gesundheitsarena, dem Podcast der KV Bayerns. Bei uns dreht sich alles um die ambulante medizinische Versorgung der Menschen im Freistaat und wie wir sie verbessern können.
Unser Thema heute in der Gesundheitsarena ist die Suchtmedizin. Und wir haben zum Start ein Zitat gehört von Dr. Markus Gerzen. Er ist Oberarzt an der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik der Universität Augsburg. Wir sprechen heute mit Ärzten und mit Patientinnen darüber, wie man in eine Abhängigkeit geraten kann und welche Wege man finden kann, mit der Sucht umzugehen. Und wir haben uns zwei Experten aus der Suchtmedizin eingeladen, zwei Münchner Ärzte, die seit vielen Jahren in der Suchtmedizin tätig sind. Und die beiden haben auch zwei Patientinnen mitgebracht, die heute hier sprechen werden. Deswegen ist unser Studio heute so voll, wie es noch nie war. Herzlich willkommen Ihnen vielen.
Hallo.
Hallo.
Vielen Dank.
Wir fangen an mit den beiden Ärzten, mit Dr. Rainer Musselmann und Stefan Walcher. Sie sind in München seit vielen Jahren als Suchtmediziner tätig. Was ist Suchtmedizin überhaupt?
Ich dachte zunächst auch, dass es relativ einfach ist, dass Suchtmedizin beschränkt ist auf ein paar Süchte. Aber tatsächlich hat jeder von uns irgendwo schon mal mit Suchtpatienten zu tun gehabt. Das ist ein sehr vielschichtiges Problem in der Gesellschaft.
Kein Opioidabhängiger ist nur opioidabhängig, sondern da hängen noch viele andere Substanzgebräuche oder auch abhängiges Verhalten gegenüber anderen Substanzen und nicht zuletzt natürlich immer Alkohol und Rauchen und natürlich THC. Das heißt, von daher ist es schon ein vielfältiges Spektrum an Krankheiten, das weit über die Opioidabhängigkeit hinausgeht. Und dann kommt halt noch dazu, dass kaum einer den jahrelangen Suchtmittelkonsum heil übersteht. Also da hängen dann jede Menge nicht nur psychiatrische Erkrankungen, sondern auch somatische Erkrankungen dran, ganz, ganz weit vorne, die sogenannten Bloodborne Viruses, das heißt die Viren, die über Blutkontakt oder auch über Geschlechtskontakt übertragen werden, wie die Hepatitis B und C und letztlich auch die A irgendwie, dazu natürlich HIV und eine Vielzahl an anderen Geschlechtserkrankungen, die übertragen werden. Aber auch viele Krankheiten, die einfach durch dauernden schlechten Ernährungsverhältnisse, durch das Missbrauchen des Venensystems, durch verschiedene Folgen der chronischen Infektionen mit sich bringen. Dann die klassischen Krankheiten, die durch Rauchen zum Beispiel entstehen, wie Krebs im Hals oder an der Zunge, in der Lunge, an der Prostata, an der Haut, an Zähnen, die ausfallen, an Herzklappen, die besiedelt werden durch chronische Infektionen. Also ich könnte jetzt noch eine halbe Stunde so weiterreden. Das heißt, das Fach Suchtmedizin ist eigentlich ein ganz, ganz tolles Querschnittsfach, was eine Vielzahl an Erkrankungen mit bedeckt. Also eigentlich gibt es kaum was Spannenderes. Wir sind ja der Rainer schon drüber eigentlich und ich noch ein bisschen davor oder ich bin eigentlich auch schon Rentner neuerdings. Mich hat halt an dem Punkt mal jemand gefragt, jetzt aus der Verwandtschaft, sag mal, wenn du heute nochmal an dem Punkt wärst, was würdest denn du anders machen? Da habe ich eigentlich nicht lange nachdenken müssen, um zu sagen, nö, da würde ich nichts anders machen.
Gilt das für Sie auch, Herr Dr. Musselmann?
Ich habe ja sehr viele Bereiche der Medizin kennengelernt. Also ich war in der Chirurgie, ich war auf der Intensivstation, ich habe Brandverletzte behandelt, ich habe in der Gynäkologie, in der Dermatologie gearbeitet, in der Kardiologie. Und letztendlich bin ich über die vielen Jahre hinweg jetzt einem Fach treu geblieben und das ist die Suchtmedizin. Und was mein Kollege eben schon gesagt hat, ist eben, was mich dabei fasziniert, ist diese Vielschichtigkeit, ist auch das Patientenklientel, die auch so dankbar sind, wenn wir sie behandeln. Und wir behandeln sie ja nicht nur einen Tag, zwei Tage, wie vielleicht in der Chirurgie oder mal eine Woche, sondern wir behandeln sie über sehr lange Zeiträume. Und wir sehen die Entwicklungen und wir sehen eben auch die Erfolge, die wir letztendlich haben. Und wenn wir die Patienten begleiten können mit ihren Erkrankungen und auf ihrem Weg in die Gesellschaft zurück und eben auch ihnen dazu verhelfen, dass sie gesunden, dann ist das ein großer Erfolg, den wir sehen und den wir auch haben wollen. Und dazu ist es ja auch notwendig zu bedenken, dass wir damit ja nicht nur den Patienten helfen, sondern einer ganzen Familienstruktur und tatsächlich auch eine wichtige Aufgabe in der Gesellschaft wahrnehmen.
Sie haben auch von den Patientinnen, die dankbar sind, gesprochen und zwei haben wir jetzt hier zwei Frauen, die im Leben stehen, hat man den Eindruck, und ich fange mal bei Ihnen an, Frau Schuller, warum sind Sie in eine Sucht geraten?
Ich glaube, das ging schon los, als meine Eltern sich haben scheiden lassen. Da war ich 6 Jahre alt und bin dann mit meinem Bruder bei meinem Vater geblieben. Und wir sind dann damals umgezogen und da habe ich mich sehr unwohl gefühlt in der neuen Umgebung und hatte auch keine Freunde und so weiter. Und mein Bruder hatte dann damals tatsächlich mit Drogen eben experimentiert. Der hatte gekifft, was halt ne, junge Leute so machen. Und dadurch bin ich dann da auch dran gekommen. Und mein Bruder hat dann tatsächlich aufgehört. Bei ihm war das mehr so ein Mai, weil es cool war. Und ich hatte Drogen genommen und habe gerade dann beim Heroin gemerkt, da will ich bleiben. Also ich hatte ein paar Jahre lang gekifft, Kokain und diese Partydrogen und alles. Und irgendwann kam auch das Heroin im Spiel. Und dann habe ich mit allen anderen Drogen aufgehört. Also es war wirklich nur noch Heroin. Und das ging über sehr, sehr viele Jahre, bis ich dann irgendwann in Haft kam. Und nach der Haft ging es eigentlich gleich wieder weiter. Das Problem war, ich hatte trotzdem meistens gearbeitet. Also ich hatte mir mein Leben auch so noch irgendwie finanzieren können immer. Es war praktisch, aber die Angst kam dann natürlich vor der Polizei und was ist, wenn wieder und es ging ja auch nicht mehr so weiter, weil der Körper geht immer weiter kaputt. Und dann bin ich damals zum Rainer und zum Steffen gekommen und am Anfang, weiß ich noch, war ich ja oft rückfällig und so im Laufe der Jahre habe ich mich dann wirklich wieder mit Drogen komplett aufgehört. Ich habe also auch in meinem Umfeld jetzt niemanden mehr, der Drogen nimmt und ich bin die Einzige quasi, aber ich habe mein Leben so in den Griff bekommen.
Wie lange dauerte die Abhängigkeit insgesamt bei Ihnen?
Also ich war abhängig seit meinem 15., 16. Lebensjahr und war dann sicher bis Anfang 30 noch sehr intensiv heroinsüchtig. Und jetzt bin ich schon, lange bin ich bei euch, also sicher 20 Jahre oder so knapp, bin ich jetzt dort in Behandlung. Also den Körper kann man ja nicht mehr rückgängig wieder gesunden, aber auf alle Fälle so, dass er stabil in dem, ja, so bleibt, wie er ist jetzt. Weil das hat halt doch alles, das macht viel, wenn deine Beine kaputt sind. Hepatitis C hatte ich auch über viele Jahre. Da wurden dann die Virenlast immer schlimmer, habe ich auch dank den beiden damals schon als eine der ersten dann die Behandlung begonnen gehabt und habe Hepatitis C ausgeheilt. Ich habe dann im Laufe der Jahre meine Zähne machen lassen wieder und weil ich früher immer dachte, warum soll ich meine Zähne machen lassen, die gehen eh wieder kaputt oder ja. Und also es hat das ganze Leben einfach wieder ohne Ängste auch, dass man, ne, weil als Drogensüchtiger, du bist ja ständig, gerade in Bayern, auch mit den geringsten Drogen bekommst du Probleme und Führungszeugnis und das wollte ich halt alles nicht mehr haben. Also ich wollte einfach ein reines Führungszeugnis haben und auch nicht mehr da auf der Szene rumhängen, weil wo habe ich mir meine Drogen besorgt? Auf der Szene. Und
ist es Ihnen gelungen, da völlig rauszugehen? Wie haben Sie das geschafft?
Ich glaube, das war ein Prozess im Laufe der Jahre. Ich hatte mich noch nie richtig irgendwie auf der Szene dazugehörig gefühlt, weil ich eben auch immer schon gearbeitet hatte. Aber mochte natürlich auch die Leute und alles. Und dass das dann aufgehört hat, das war schon eine Entscheidung auch. Also wenn man älter wird und dann sieht, also du machst dich immer weiter kaputt. Das ist irgendwas willst du ja für die Zukunft auch dir noch aufbauen. Und ich hatte zwar viel gearbeitet und ja, das einfach mit der Familie wieder zusammenkommen war mir sehr, sehr wichtig, weil der Familienkontakt geht ja auch weg. Wenn man in seinen Depressionen hängt oder so, man meldet sich nicht und die machen sich Sorgen. Und also ich bin die Einzige in meiner ganzen Familie, die so eine Suchtgeschichte hat. Ich komme aus einem ganz tollen Elternhaus eigentlich.
Ja. Sind Sie in Ihrem Elternhaus wieder angenommen worden?
Ja, absolut. Also wir fahren auch gemeinsam in Urlaub mittlerweile, meine Eltern, mein jetziger Lebensgefährte eben und ich. Mein Lebensgefährte hat auch nichts mit Drogen zu tun, der weiß das von mir logischerweise, aber ja, wir sind wieder Familie geworden und das ist dank, würde ich schon sagen, also zum großen Teil dank an euch.
Ja, das wäre meine Frage auch noch gewesen. Wie viel Anteil haben die Ärzte, die Sie betreut haben, in der Praxis?
Die Ärzte haben daran den größten Anteil. Wäre ich nicht in der Substitution gelandet und hätten die mich auch nicht durch Rückfälle und so begleitet, dann hätte ich irgendwann gesagt, dann beginne ich wieder zu dealen nebenbei damit, weil so viel Geld verdienst du ja nicht, ne, in deinem normalen Job. Dann wäre ich immer wieder mit einem Bein im Gefängnis gewesen. Und ich weiß nicht, wie ich die Sucht so bewältigt hätte. Ja. Kann ich nicht sagen. Also ohne die Ärzte wüsste ich nicht.
Ja, kann ich nur sagen, großen Respekt für Ihre Leistung. Es ist schon eindrucksvoll, was Sie jetzt gerade hier beschrieben haben. Sie haben unter anderem auch die Substitution erwähnt. Fragen wir mal die Experten, was man darunter genau zu verstehen hat.
Ja, zunächst einmal ist Substitution der Ersatz eines Präparates durch ein anderes. Und in der Substitutionstherapie verstehen wir grundsätzlich darunter, dass wir die Originalsubstanz eines illegal eingenommenen Opioids durch ein vorgegebenes synthetisches Opioid ersetzen.
Also es wird eine gefährliche, süchtig machende Substanz durch eine andere, aber auch nicht ganz ungefährliche Substanz ersetzt.
In der Regel ja. Der Vorteil bei den Substitutionspräparaten ist, dass die eine 24-Stunden-Wirkung haben und die Applikationsform in der Regel oral ist und unter kontrollierten Umständen abgegeben wird. Und da sind einige Substanzen zugelassen in der Substitutionstherapie. Am bekanntesten ist es das Methadon. Der Abkömmling daraus ist das L-Polamidon. Dann kennen wir das Buprenorphin. Dann können wir retardiertes Morphin einsetzen oder wir können auch Diamorphin einsetzen in Spezialambulanzen, wo dann Heroin praktisch intravenös gegeben wird. In seltenen Fällen gibt es auch noch Codeinsubstitution. Das spielt auf dem Markt aber keine Rolle mehr. Vor allem werden diese Substanzen eben auch durch die Krankenkassen ersetzt, sodass der Patient nicht mehr illegal seine Drogen auf dem Markt kaufen muss und damit ein sorgenfreieres Leben ermöglicht wird. Und was natürlich auch wesentlich ist, es sollte ja immer eine Begleittherapie stattfinden in der Substitutionstherapie.
Unser zweiter Gast heute hier ist Frau Satzinger und ich möchte dazu sagen, die Namen unserer beiden Patientinnen sind fiktiv, das sind nicht deren echte Namen. Frau Satzinger, bitte nehmen Sie uns mit, wie Sie damals in die Drogenabhängigkeit geraten sind.
Ich bin jetzt heute 59 und angefangen hat das Ganze mit 14. Ich habe mit 12, 13 Christiane F. gelesen und ich bin bei meinen Großeltern aufgewachsen. Ich habe meinen Vater nie kennengelernt. Und dieses Buch hat mich begeistert. Das war ja eigentlich als Abschreckung gedacht. Aber mich hat es wie viele andere begeistert. Und ich war damals auf dem Gymnasium. Und mir ist auf dem Gymnasium was passiert, was nicht okay war. Ich war in einem Jahr, wo es mir richtig Spaß gemacht hat, wo wir waren in ein neues Schulgebäude umgezogen und ich war Klassenbeste. Und am Tag der Zeugnisse hat dann unsere Klassenlehrerin gesagt, so, und der Klassenbeste oder die Klassenbeste kriegt ein Buch geschenkt. Alle gucken mich erwartungsvoll an und dann ging das Buch an eine andere Schülerin. Ich habe es einfach nicht verstanden. Dann etwas später wurden die Zeugnisse verteilt und ich hatte in dem Jahr sehr, sehr viele Einser gehabt in meinen Schulaufgaben und so. Und im Zeugnis hatte ich überall Zweier und ich konnte es nicht verstehen. Für mich ist der Boden weggebrochen. Ich hatte kein Vertrauen mehr und ja, und da bin ich dann, habe ich mir gedacht, ich fahre diesen anderen Film. Also ich habe einfach was für mein Leben gebraucht, einen Inhalt und ich dachte, ich finde den dort. Und habe dann ja mit Heroin angefangen und habe auch wirklich mit 14 Jahren angefangen anzuschaffen und um mir mein Geld zu verdienen, habe auch gut verdient, konnte meine Sucht finanzieren und bin dann irgendwann Polizei im Maßregelvollzug gelandet. Dort bin ich schwanger geworden, was auch nie hätte passieren dürfen, wurde dann aus dem Maßregelvollzug in eine offene Mutter-Kind-Therapie entlassen, kurz vor der Geburt meines Sohnes und habe dann mein Kind zur Welt gebracht. Ich hatte auch geheiratet im Maßregelvollzug, den Vater des Kindes. Und ein Jahr nach der Entlassung hat sich dann leider rausgestellt, dass der Mann, ja, der war absolut gewalttätig und also von daher hat es mit dem Cleansein danach nicht lange geklappt. Ich war so sehr traumatisiert von dem, was ich da erlebt habe. Also der hat mir meine Knochen gebrochen, meine Zähne ausgeschlagen und letztendlich mein Kind weggenommen, wie wir uns getrennt haben. Und dann bin ich in Frankfurt gelandet und habe dann, ja, ich glaube, noch 2 Jahre in Frankfurt gelebt, in der Kaiserstraße, bin dort anschaffen gegangen. Und das war 89. Und damals, der erste HIV-Test kam raus. Ganz viele Leute waren positiv, ich überraschenderweise nicht. Und damals ging es los mit der Substitution. Allerdings nur für HIV-positive Prostituierte, also nicht um uns zu schützen, sondern um die Freier zu schützen. Und ich hatte, das wäre irgendwie, ich dachte, damit kann ich schaffen, normal zu leben mit Substitution. Aber ich habe dann auch versucht, mich anzustecken, habe die Spritze meiner HIV-positiven Freundin benutzt und glücklicherweise habe ich mich nicht angesteckt, aber also ich hätte das in Kauf genommen.
Welches Lebensgefühl hatten Sie damals, wenn Sie zurückdenken? Wollten Sie da überhaupt noch leben? Nee, oder?
Also vor allem der Verlust meines Kindes, das war absolut traumatisch. Und dann habe ich einen Freier kennengelernt, einen Amerikaner. Und der hat mich gefragt, ob ich mitgehen möchte nach New York. Und nachdem ich ja mein Kind nicht mal besuchen durfte und ich wusste, in Amerika haben die Substitution, und dann bin ich mitgegangen und wurde dann innerhalb einer Woche dort substituiert mit Polamidon. Ja, und dann wurde mein Leben endlich besser.
Endlich besser bedeutet?
Ich musste anfangs halt jeden Tag in die Substitutionspraxis, um da mein Substitut zu nehmen. Aber mein Leben kam wieder in normale Bahnen. Ich habe dann dort eine Schule besucht, erstmal um meine Englischkenntnisse zu verbessern und habe dann einen Job gekriegt in der Kirche, habe da als Gemeindesekretärin gearbeitet. Ja, ich habe mich einfach stabilisiert dann, wieder ein normales Leben geführt und ja, dank der Substitution, also die Substitution, das hat mir ein Gefühl gegeben, als ob ich ganz bin, als, ja, also Normalheitsgefühl, was ich vorher nicht hatte. Ich war sehr depressiv vorher.
Und was war mit der Sucht nach Drogen? War die noch da?
Nee, eigentlich überhaupt nicht mehr. Also mir hat es zu dem Zeitpunkt, hat mir das völlig gereicht. Ich bin dann wieder nach Deutschland zurück, weil ich mein Kind zurück wollte. Wurde dann allerdings in Frankfurt immer noch nicht substituiert. Das war dann 91, 92. Das war immer noch, also hauptsächlich für HIV-Positive. Und dann hat mir aber damals der Dr. Hofmeister, das war einer der ersten Ärzte in Deutschland, die eben substituiert haben, hat mir eine Adresse in München gegeben. Und dann bin ich nach München und ja, wurde dort Patientin und habe dann angefangen, in Deutschland mein Leben wieder auf die Reihe zu kriegen.
Das heißt, das ist jetzt seit über 30 Jahren, sind Sie jetzt in München, sind in der Substitution nach wie vor. Wie oft sind Sie dort in der Praxis?
Also mittlerweile nur noch 2 Tage die Woche, den Rest habe ich take home. Ja, also mein Leben, das verlief da nicht die ganze Zeit glatt. Da kamen noch einige Höhen und Tiefen. Ich hatte unter anderem eine Benzodiazepinsucht über 10 Jahre. Und der Ausstieg, das war das Härteste, was ich je in meinem Leben gemacht habe. Also nachdem ich entzogen habe, körperlich, hat es noch 1 Jahr gedauert, bis ich wieder mich normal gefühlt habe, ja.
Und jetzt, in Ihrer jetzigen Situation, würden Sie sagen, Sie sind gesund?
Gesund bin ich sicher nicht. Ich habe einige Folgekrankheiten aus der Suchtzeit. Ich habe ja auch injiziert. Aber ich bin ungefähr 2009 bin ich ins betreute Wohnen gegangen. Und das finde ich eine Sache, die ganz interessant ist, wenn man substituiert ist, dass man sich auch noch andere Unterstützung holt. Also es ist zum Beispiel nicht möglich, eine Psychotherapie zu machen als Substitutionspatient. Und im betreuten Wohnen hat man zumindest Unterstützung von Sozialarbeitern oder auch Psychologen. Und in der Zeit, jetzt seit 2009, hat sich eigentlich jetzt nach der Benzo-Abhängigkeit mein Leben wieder, ich finde eigentlich überhaupt erst jetzt, habe ich das Gefühl, bei mir selbst angekommen zu sein.
Und eine Frage noch, was ist mit Ihrem Sohn?
Der ist ja mittlerweile 39 und klar, der lebte dann bei mir. Der hat zwar auch einige wirklich schlechte Zeiten von mir miterlebt, aber er konnte bei mir dann aufwachsen und wir haben ein gutes Verhältnis.
Also man kann sagen, unter allerschwierigsten Umständen ein Happy End.
Ja, ich habe dann vor ein paar Jahren beschlossen, mein Abitur nachzuholen, weil ich ja damals aus der Schule raus bin und habe dann angefangen, habe dann Quali nachgemacht, dann die mittlere Reife. Und jetzt möchte ich eben das Abitur nachmachen, auch wenn ich schon älter bin. Ich möchte noch studieren, damit ich, wenn ich dann mal in Rente gehe, einfach auch ein Hobby habe oder einen Zusatzverdienst haben kann.
Das waren jetzt zwei Beispiele, wo man auch als Laie nachvollziehen kann, das ist toll, wenn man Menschen so helfen kann. Sie hatten es eingangs gesagt, Herr Dr. Musselmann, das war, glaube ich, für Sie auch der Grund, warum Sie sich der Suchtmedizin gewidmet haben.
Ja, natürlich. Man muss dazu sagen, dass wir jetzt heutzutage es selten nur mit einer Sucht zu tun haben, sondern oftmals kommt es eben vor, dass Patienten, die eine Abhängigkeitserkrankung haben und auch in der Substitution sind, dann damit nicht ganz glücklich sind, sondern sie brauchen dann noch oftmals irgendetwas, was ihnen den lang vermissten und ersehnten Kick zurückbringt. Das heißt, sie springen dann auf irgendwelche anderen Drogen auf, die dann eben schwer wieder loszuwerden sind. Und dann hängt es immer davon ab, was gerade verfügbar ist. Verfügbar ist natürlich immer der Alkohol. Das heißt, früher war es eben so, dass der klassische Heroinabhängige eigentlich nichts mit dem Alkohol zu tun haben wollte. Und heute vermischt sich das schon. Das heißt, wir haben die Heroinabhängigkeit und dann die Alkoholabhängigkeit bei Einzelnen. Und dazu kommen dann noch die Medikamente. Es gibt sehr viele Medikamente, die eine beruhigende Wirkung haben. Diese Substanzen scheinen noch zusätzliche Bedürfnisse abzudecken bei einigen Patienten, die bloße Substitution alleine nicht schafft. Und was natürlich auch ein Problem ist, dass oftmals eine Substanz konsumiert wird deswegen, weil diese Substanz irgendeine zugrunde liegende Erkrankung, vor allem auch psychische Erkrankungen, behandeln soll. Und wenn sie substituiert sind, dann entdecken wir erst so nach und nach die psychischen Störungen, die bei den Patienten sind. Und da kommen wir in die Bredouille, dass eben dann nicht die Behandlungsplätze zur Verfügung stehen.
Das ist auch, Herr Walcher, so Ihre Meinung, dass die Suchterkrankung gesellschaftlich eher geächtet ist, denn anerkannt ist?
Naja, ein bisschen hat sich's schon geändert. Als ich vor 35 Jahren oder 30 Jahren mal gefragt wurde, hey, was machst denn du so? Und ich gesagt, ja, ich bin Anästhesist und mache so Intensivmedizin, Schmerztherapie. Dann bin ich auch noch in die Allgemeinmedizin eingebogen und habe dann die Schmerztherapie ein bisschen ausgebaut und da kamen dann viele Süchtige. Da bin ich dann irgendwie mehr auf das Thema Sucht eingegangen. Heute bin ich Suchtmediziner. Und dann haben die damals gesagt so. Und man hat genau gehört, es schwingt so ein bisschen Beileid mit so eine tolle Ausbildung und dann so ein scheiß Beruf. Heute hat sich das bisschen geändert. Das heißt, die Wahrnehmung von der Tatsache, dass ich bei der Ausbildung dann Suchtmedizin mache, ist eher interessiert. Das Thema Sucht ist ein bisschen mehr angekommen in der Gesellschaft. Wir haben auch kräftig mitgewirkt. Also ich war viele Jahre da in den verschiedenen Fachgesellschaften und ich habe aber auch viele Fernsehproduktionen zum Beispiel mitbetreut. So ganz normale, sowas wie Marienhof, da kam dann plötzlich mal ein Substituierter vor. Und so kommt man dann nicht um 20 Uhr in die Nachrichten, sondern um 18 Uhr in das Vorabendkino. Und da erreicht man dann genau die Familien, genau die Leute, die man erreichen will.
Dr. Markus Gerzen, er ist Oberarzt für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik der Universität Augsburg und einer der Mitstreiter der jungen Suchtmedizin. Wir haben ihn eingangs gehört, wir hören ihn jetzt noch ein zweites Mal hier zu der Thematik, wo sind Probleme in der Suchtmedizin?
Die junge Suchtmedizin ist eine Initiative, die sich zum Ziel gesetzt hat, Suchtmedizin mehr in die Ausbildung zu bringen und junge Menschen davon zu begeistern, im ganzen bundesdeutschen Gebiet. Primär sind die aktuellen Herausforderungen vor allen Dingen, dass es wenig Nachwuchs gibt. Das bedeutet, speziell im niedergelassenen Bereich gibt es viele Ärztinnen und Ärzte, die in den nächsten Jahren in Rente gehen. Und das erzeugt eine große Lücke, speziell was die Versorgung zum Beispiel von Patienten in einer Substitutionsbehandlung betrifft. Leider Gottes hat Suchtmedizin ja immer eine Art schlechten Ruf, sage ich jetzt mal. Es ist natürlich viel Stigmatisierung einfach von suchtkranken Menschen. Auf der anderen Seite wissen viele Menschen aber auch gar nicht, wie toll man suchtkranken Menschen helfen kann. Und das bedeutet, die eine Seite wäre ein bisschen mehr Aufklärung und die andere Seite Begeisterung für das Fach zu schaffen, um Menschen dazu zu bringen, sich vielleicht in Zukunft mehr mit der Materie auseinanderzusetzen und vielleicht auch in die Richtung ihren Beruf auszurichten. Und das war der Grund, was uns dazu bewegt hat, diese Initiative einfach an den Start zu bringen.
Um es mal knallhart zu formulieren, Herr Dr. Musselmann, Herr Walcher, Sie sind nicht mehr die Allerjüngsten. Sie haben es vorher schon anklingen lassen. Wie wird es bei Ihnen denn mal weitergehen, wenn Sie sagen, ich mache das nicht mehr?
Substi bis zum Tode.
Nee. Naja, bei mir lässt sich die Frage ja ganz einfach beantworten. Ich bin schon längst in Ruhestand und arbeite weiter. Erstens, weil die Patienten mich interessieren. Zweitens, weil ich das Gefühl habe, dass ich in diesem Bereich auch wirklich gebraucht werde. Gerade auch, wenn immer weniger Ärzte in dem Bereich arbeiten und der Nachwuchs noch etwas stockt, dann sehe ich mich darin meine Aufgabe, auch junge Leute noch ranzuziehen. Wir sind ja auch Ausbildungspraxis, wir bilden auch ständig junge Ärzte aus. Und solange ich denen noch was vermitteln kann, werde ich das tun. Und das Nächste ist, dass es einfach Spaß macht. Es ist Teamarbeit und wenn man da ein gutes Team hat, dann macht es Spaß, in so einem Team zu arbeiten.
Also irgendwann mal stellt sich natürlich immer die Frage im Leben von einem Substitutionsarzt. Ich habe jetzt substituiert jahrelang, habe eine große Allgemeinpraxis in Ort XY und was mache ich, wenn ich aufhöre? Und dann sagen viele Jungmediziner, ja klar, deine Praxis übernehme ich gerne, aber die Patienten müssen wir irgendwie anders unterbringen. Und dann gehen die Leute halt, bis sie 75 sind, nicht in Rente. Oder sie bleiben, wie in Passau zum Beispiel eine Kollegin, die hat die Praxis längst abgegeben, aber die Patienten haben es ihr gelassen. Die war früher Allgemeinärztin mit Substitution, jetzt ist sie Allgemeinärztin ohne Allgemeinmedizin, nur mit Substitution.
Jetzt gibt es den einen Punkt, man steht ja so ein bisschen immer mit einem Fuß im Gefängnis als Substitutionsarzt.
Ja, wir haben 2015 bis 2017 einen Haufen Punkte gesammelt, was wir unbedingt brauchen, damit wir so weiter substituieren können. Damals gab es gerade so einen Streik von Medizinern in Niederbayern, gedroht, das Handwerk niederzulegen, wenn nicht bis zum Datum X eine Veränderung eintritt. Weil da wurde einer der Kollegen verurteilt wegen einer völligen Banalität, einem Take-Home bei Benzodiazepinenabhängigkeit, was auf dem Land anders überhaupt nicht machbar ist. Das ist ja ein Dilemma vom Allerfeinsten. Gerade instabile Patienten könnte man eigentlich mit Take-Home nicht versorgen. Praxis ist, man macht es trotzdem, weil anders kannst du die auf dem Land nicht substituieren. Die verfügen ja jetzt nicht gerade über einen Porsche vor der Haustür. Also das ist allenfalls mal ein Drahtesel und das ist dann für die winterlichen 50 Kilometer zum Substitutionsarzt nicht das richtige Verkehrsmittel. Und dann wurden halt diese Veränderungen der BTMVV draus und eine Richtlinie der Bundesärztekammer und die Kollegen in Niederbayern haben sich beruhigen lassen und wir haben neue Bedingungen bekommen. Und unter den Bedingungen kann man sagen, kann man jetzt einigermaßen vernünftig arbeiten. Davor war es so, dass im Schnitt ein bayerischer Substitutionsmediziner einmal im Leben mindestens rechtskräftig im Zusammenhang mit seiner Arbeit verurteilt wurde. Und das, kann man sagen, ist jetzt nicht mehr so.
Also die Angst kann man nehmen einem jungen Mediziner, Medizinerin?
Ja, die Angst ist die eine Angst. Die andere Angst ist, es gibt viele Ängste. Also das ganze Leben besteht aus Ängsten in der Sucht oder beziehungsweise auch in der Arbeit mit Süchtigen. Die andere Angst, die sehr viele Kollegen plagt, das ist, was machen eigentlich meine anderen Patienten, wenn jetzt da lauter Suchtis rumhängen? Es leert mein Wartezimmer. Sind die Wartezimmer compliant? Und dann gibt es auch Ärzte, die dann ins Wartezimmer gerufen haben, ist noch Abschaum im Wartezimmer. Also sowohl ärztlicherseits als auch patientenseits gab es durchaus ordentliche Vorurteile. Das ist, glaube ich, auch sehr viel besser geworden.
Was ist so ein Vorurteil, was man da haben kann, wo Sie sagen, das stimmt nicht?
Also es gibt zwei Vorurteile. Erstens, dass derjenige, der süchtig ist, das Verhalten einfach nur dadurch ändern kann, dass er aufhört. Das ist lange nachgewiesen und in der Praxis dauernd erprobt. Das funktioniert einfach nicht. Also jemandem zu sagen, er soll doch einfach aufhören, das geht nicht. Kein Arzt oder auch kein Angehöriger käme je auf die Idee, einem Diabetiker zu sagen, er soll doch endlich mal sein Blutdruckmittel oder sein Diabetesmittel sein lassen. Aber beim Suchtpatienten, da verlangt man das ständig und fragt ihn auch ständig, wann kommst du endlich davon los? Sucht ist eine langwierige, wenn nicht lebenslange Erkrankung. Und auch ein Mensch, der abstinent lebt, wird immer ein Suchtpatient bleiben. Und das Zweite ist, dass diejenigen, die im Straßenbild auffällig sind, die stellen ja nur eine absolute Minderheit der Suchtpatienten dar. Bei den Alkoholabhängigen, da wird ganz anders damit umgegangen als bei den Drogenabhängigen. Und die Drogenabhängigen sind keineswegs gefährlich für die Gesellschaft.
Vor allem, dass auch alle über einen Kamm geschoren werden. Also wenn ich in der Arbeit oder irgendwo, ich weiß noch einmal, kam es raus, dass ich substituiert bin. Und bei uns in der Arbeit wurde dann mal irgendwo geklaut und dann war es ganz, ganz klar, ach, das ist sicher die. Weil ich wollte eigentlich anfangen, offen damit umgehen, dass ich substituiert bin. Muss ich aber leider bis heute sagen, dass ich das nicht jedem raten würde. Also es ist schwierig. Und auch in der Familie natürlich war am Anfang auch die Angst. Und auch bei meinem Lebensgefährten, der sich gar nicht mit Drogen auskannte, der hat gedacht, ich nehme irgendwas und dass ich nicht ganz normal im Kopf bin. Natürlich gibt's genügend, die Vorurteile auch eindeutig, auch bei uns sicher unter Patienten, die Vorurteile bestätigen, die dann rumhängen, laut sind, aggressiv sind oder so. Aber das sind meist Leute mit Beikonsum. Und wenn man stabil substituiert ist, kann man ganz normal in der Gesellschaft leben. Und es fällt auch, also von mir wissen es viele nicht und glauben es auch gar nicht, wenn sie mich das erste Mal sehen, obwohl ich wirklich sehr lang abhängig war und auch stark geschädigt bin körperlich. Aber mir sieht man es auf den ersten Blick nicht an.
Ja, wenn ich so einen Unbegriff nennen mag, dann fällt mir sofort einer ein, der mir immer zuerst einfällt. Das ist der Begriff Schuld. Ein Suchtpatient ist nicht schuld an seiner Sucht. Der Einstieg ist extrem unterschiedlich. Es gibt sehr viele, also vielleicht die größte Gruppe darunter, die steigt so ein, dass sie irgendwie ein Problem hat, zum Beispiel irgendwie ein Mädchen anzusprechen oder so, immer schüchtern und in der Klasse immer sich wegduckt, weil einfach Angst vor der Reaktion der Klassenkameraden. Dann werden verschiedene Sachen rumgereicht auf den Partys. Bei einer bleibt man hängen, weil auf einmal geht alles ganz toll. Ich habe überhaupt keine Hemmung mehr anzuquatschen. Selbst wenn die mich schlagen, ist mir völlig wurscht. Ich habe Mut. Warum heißt die Substanz Heroin? Aber ist so jemand, der dann sagt, oh, das hat mir geholfen, ich nehme das nochmal, ist der dann schuld an seiner Suchterkrankung? Er hatte bestimmt nie vor, süchtig zu werden.
Also ich denke, ein Vorurteil ist auch, dass gerade Suchtkranke aus dem Drogenbereich nicht gesellschaftlich funktionieren können. Und ich habe zum Beispiel eine Freundin, die war immer, also fast von Anfang an substituiert. Anfangs über ihre Oma, die ihr Schmerzmittel besorgt hat. Die hat ganz normal ihre Schule abgeschlossen, hat studiert und arbeitet seit 40 Jahren als Lehrerin. Und niemand käme je auf die Idee, dass die substituiert ist. Und also es ist durchaus möglich, dass man ein vollwertiges Mitglied der Gesellschaft ist, auch wenn man substituiert ist. Also ich denke, das kommt immer auf den Einzelfall drauf an, was derjenige für Probleme mitbringt und ob er bereit ist, dran zu arbeiten. Aber ein normales Leben ist möglich.
Ich möchte noch anmerken, dass letztendlich eigentlich die Substitutionstherapie vielfältiger und auch einfacher geworden ist. Also so wie auch die Hepatitis-Behandlung mittlerweile eine Hepatitis-C-Behandlung eine einfache Therapie geworden ist, so ist vieles in der Substitutionsbehandlung auch einfacher geworden. Es gibt eine ganze Reihe von Medikamenten, die wir heute einsetzen können, die auch noch immer überschaubar sind. aber die dann individuell an die Bedürfnisse des Patienten auch besser angepasst werden können. Und wir können zum Beispiel Patienten, die auch bisher täglich in eine Praxis gehen mussten, zum Beispiel mit einem Buprenorphin-Depot eine Wochenbehandlung oder sogar eine Monatsbehandlung anbieten. Die bekommen dann einmal in der Woche was gespritzt oder sogar einmal im Monat nur. Das ist dann für besonders stabile Patienten geeignet, die halt dann auch arbeiten oder ihrem Familienleben besser nachgehen können oder für Einrichtungen wie in Gefängnissen oder auch mittlerweile schon in Pflegeheimen. Also das ist nicht alles schwerer geworden in der Suchtmedizin, es ist teilweise vereinfacht worden. Und man muss auch sagen, dass die Konsiliarregelung ja auch existiert. Es kann eigentlich jeder Allgemeinmediziner, jeder niedergelassene Arzt kann bis zu 10 Patienten substituieren, wenn er von einem erfahrenen Arzt konsiliarisch betreut wird.
Was würden Sie denn einem jungen Kollegen, einer jungen Kollegin raten, die in der Weiterbildung wahrscheinlich zum Allgemeinmediziner sind oder auch in einer anderen Weiterbildung, die offen sind für das Thema Suchtmedizin?
Ja, zunächst mal mit 1, 2, 3 Patienten anfangen, sich die Probleme und Nöte von den Patienten anhören, dann vielleicht nach Rücksprache mit einem erfahrenen Kollegen eben über dieses Konsiliarverfahren dann sich beraten zu lassen, um eben dann einzelne Patienten mal einzustellen mit einem Medikament. Und es werden ja Kurse angeboten von der KV und die sollten ja so oder so absolviert werden. Und ich denke, dass es sinnvoll ist, dass man halt mit wenigen Patienten mal anfängt und dann so nach und nach Erfahrung sammelt.
Es gibt ja die Bayerische Akademie für Suchtfragen und es gibt auch das Forum Sucht von der Bayerischen Ärztekammer in Zusammenarbeit mit der BAS, also der Bayerischen Akademie für Suchtfragen. Die macht sehr viel zum Thema Substitution. Jedes Jahr viele Fortbildungen und da sind viele spannende Sachen dabei. Dann gibt es die Suchtkongresse, von meiner Gesellschaft, Deutsche Gesellschaft für Suchtmedizin in Leipzig inzwischen jedes Jahr im November. Und es gibt im Sommer den Suchtkongress hier in München, der gerade was Fachgebiete, die jetzt nicht so direkt was mit der Substitution zu tun hat, sehr ausgiebig behagt. Wenn man das macht, und das sind spannende Meetings, da trifft man auch die ganzen Leute und das sind tolle Veranstaltungen, wenn man das macht, dann hat man eigentlich das gesamte Tool, Kit, was man braucht, um da vernünftig arbeiten zu können. Ich meine, Suchtmedizin ist jetzt nichts, was man 10 Jahre studieren muss, um das zu machen. Man muss halt die Essentials kennen und den Kurs machen und sich hier und da mal ein paar Zusatzinformationen reinziehen, in den Qualizirkel gehen und ansonsten sich einfach auf diese Beziehung einlassen zu den Patienten. Suchtarbeit ist Beziehungsarbeit. Das sieht man ja auch daran, der Kollege Musselmann hat es gerade erwähnt, das sind Verhältnisse zu unseren Patienten, die dauern 10, 20 oder noch längere Jahre.
Wunderbar. Also Sie haben das wirklich so positiv jetzt dargestellt. Wenn ich selber Medizin studiert hätte, könnte ich mir durchaus, und wenn ich vor allem die beiden Damen auch erlebe hier, könnte ich mir durchaus auch vorstellen, noch in die Substitution oder in die Suchtmedizin zu gehen.
Ich wollte noch sagen, gerade für jüngere Mediziner bietet das Forum, zu dem eben Markus Gerzen oder auch Deborah Scholz-Hehn oder auch Maurice Cabanis gehören, unser Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Suchtmedizin. Die machen auch viele Veranstaltungen. Unter anderem machen sie was ganz Tolles, nämlich ein Sommercamp. Da sitzt man ein paar Tage, 5 Tage in der Regel zusammen. Man feiert zusammen, man macht zusammen Sport und man macht jeden Tag 6, 8 Stunden intensive Auseinandersetzung zur Suchtpersönlichkeit. Also wo es um ganz andere Dinge geht, als nur um technisches Wissen, sondern einfach um das Interagieren, was ja manchmal nicht so ganz einfach ist, gerade mit unserer kommunikationsschwachen Klientel. Also ich meine jetzt nicht die beiden Damen.
Also die beiden waren sehr kommunikationsstark, muss man sagen.
Ja, nicht jeder ist leider, also wir haben natürlich Patientenbeispiele mitgebracht, die einem Mut machen. Wir haben auch immer wieder Fälle, die uns den Mut fast verlieren lassen. Es sterben auch Leute natürlich, auch in der Substitution, wenn auch um einen Faktor 4 bis 10 seltener als im normalen Suchtstraßenleben, aber trotzdem ist es immer noch ein Umfeld von viel Leid und viel Elend und es ist nicht immer möglich, dass wir das bewältigen können, aber wir arbeiten in einem Netz. Das heißt, wir sind nicht allein. Die Substitutionspraxis ist nicht so eine Insel in einem stürmischen Ozean, wo 1500 Meilen nichts kommt sonst.
Ich denke, mit unseren Ärzten, den Patientinnen, ist es gerade gut gelungen, einige der Vorurteile gegenüber suchtkranken Menschen aufzuräumen. Wir hören uns wieder in 2 Wochen, wenn es dann um das Thema Darmkrebs gehen wird. Bis dahin alles Gute.
Das war die Gesundheitsarena, eine Produktion der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns. Moderation Martin Eulitz. Redaktion und Technik Sandra Greißel, Angela Kieser, Marion Munke, Florian Schaller. Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.